Sprachencast, der allererste, allerechte E-Book-Podcast. E-Book ist kurz für Industriebrachenumgestaltung. Ein Festival, bei dem für eine kurze Zeit verlassene Industrieanlagen zu kreativen Begegnungsorten aufblühen dürfen.
Wir sind Ida und Katha und erkunden den Mikrokosmos Brache und was alles passieren muss, damit dort ein Urban Art Festival wie die E-Book überhaupt stattfinden kann.
Und ja, da wollen wir euch mitnehmen auf unsere Reise.
Heute reden wir über E-Book History. Das heißt, wir unternehmen eine kleine Zeitreise durch die Vergangenheit der E-Book, wollen klären, was ist das überhaupt für ein Konzept, wo kommt es her, was für Menschen sind dabei und was macht es aus. Heute dabei ist Thomas. Thomas wird immer als echtes E-Book-Urgestein vorgestellt. Wie fühlst du dich damit?
Ja, keine Ahnung. Das will ich nicht bewerten. Und wahrscheinlich haben die einfach recht.
Ja, du bist seit 20 Jahren dabei. Stimmt das?
Genau, also beziehungsweise geht es ja dieses Jahr in die 20. Auflage. Mhm. Sprich, das ist immer so ein Hin- und Hergetingel. Letzten Endes haben wir 2006 angefangen. Sprich, es sind 19 Jahre, wie wir das machen, in der 20. Auflage. Daher ist das immer so ein bisschen 20 Jahre, 19 Jahre. So ein Hin- und Hergetingel, da scheiden sich die Geister, aber es ist für mich fast ein halbes Leben. Das heißt, es ist eine ziemlich lange Zeit, wie ich da schon dabei bin.
Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, mit dir heute darüber zu sprechen. Und uns interessiert natürlich auch, was machst du, wenn du nicht E-Book machst oder E-Book denkst?
Also es ist so, dass ja nie jemand von der E-Book leben konnte. Das heißt, die Leute haben immer noch ein anderes Leben, womit sie ihr Geld verdienen müssen, womit sie ihre Zeit rein investieren. Mhm. Und bei mir ist es eigentlich schon immer die Fotografie gewesen. Damals konnte ich mir es auch glücklicherweise leisten, mit diversen Fotojobs auf die E-Book zu gehen, also nach den Jobs und da kurz Zeit zu haben, um die E-Book mitzumachen, und konnte mir immer ein bisschen was aus dem E-Book-Topf auch rausnehmen, aufgrund der langen Zeit, die ich da reingesteckt habe. Aber an sich sind das viele verschiedene Sachen, die ich mache. Sprich, ich bin selbstständig, auch seit 2006. Also sprich, ich habe mich eigentlich in der E-Book-Zeit damals selbstständig gemacht mit verschiedenen anderen Projekten. Und dann ist die E-Book irgendwie bei uns reingerutscht oder bei mir und wurde weitergeführt. Hat aber eben nie dazu geführt, dass das mein Job ist. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil dann machst du das anders. Also ich finde, es ist wichtig, die E-Book nicht als Job zu sehen, sondern die E-Book als so Projekt und als Herausforderung und als eine Sache zu sehen, die man gerne machen möchte, egal warum oder egal wie die Bedingungen finanziell dazu sind. Natürlich muss sich jeder das leisten können. Das ist dann immer die Krux an der Geschichte. Genau, und sonst zu mir noch. Ich habe halt viel im Sportbereich zu tun, mit dem Thema Fahrrad. Das heißt, ich fahre gern fast überall mit dem Fahrrad hin. Ich versuche, meine Fotos zum Großteil mit Firmen, die in dem Thema Fahrradbereich haben, umzusetzen und damit Geld zu verdienen. Und gerade eben bin ich aber auch noch viel in der Filmbranche unterwegs und mache da meine Fotos. Sprich, bin jetzt ziemlich gut verhaftet im Fotobereich und mache nebenbei ein bisschen Kaffee. Das wird jeder, der auf die E-Book kommt, wird das rausfinden und dem wird es dann hoffentlich schmecken.
Ach toll. Hast du da auch so einen Kaffeeshop oder so? Oder inwiefern?
Ich habe einen Röster des Vertrauens, wo ich seit einer E-Book in Krimmitschau, jetzt muss ich überlegen, aber das ist schon ganz, ganz viele Jahre her, das erste Mal seinen Kaffee bei uns hatte, er auch da war. Und danach habe ich das übernommen. Also sprich, ich mache das wirklich nur nebenbei. Das ist mein bezahltes Hobby. Sprich, ich verdiene ein bisschen Geld durch den Kaffeeverkauf auf der E-Book und sonst repariere ich und pflege ich solche alten Maschinen. Das macht mir viel Spaß und ist
so Siebträgermaschinen, oder?
Genau, ja. So Siebträgermaschinen. Also da, wo noch so richtige Schrauben und keine Plastiknippel dran sind. Und das ist halt so ein bisschen das, was einem oder was bei mir so der Ausgleich ist, neben dem, dass ich sonst, wenn ich durch die Kamera schaue, die ganze Zeit auf den Monitor schaue und danach am Laptop sitze und nur durch den Monitor schaue. Und damals, wo ich die E-Book gemacht habe, ich halt nur im Büro gesessen habe und ganz viel Bürokratie machen musste, war das total toll, dass ich in eine Werkstatt gehen konnte und mal was mit den Händen bauen und reparieren und schrauben konnte.
Hast du schon mal ein Coffee-Bike gebaut?
Nein, habe ich noch nicht. Das ist, glaube ich, da wäre ich zu vernördet. Das würde ins Endlose gehen und ich werde nicht fertig werden, glaube ich. Ich nehme das lieber fertig.
Witzig.
Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen und dann später auch die anderen InterviewpartnerInnen, haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Spiel spielen, und zwar zwei Wahrheiten und eine Lüge. Hast du uns da was Tolles mitgebracht?
Genau, also wir hatten auch schon mal eine E-Book, das war, ich gehe jetzt nicht ins Detail, wann das war, aber das war auf jeden Fall einer der ersten Tage, wie wir auf die Brache gegangen sind und haben da aufgeräumt. Und dann kam dann ganz aufgeregt ein Kollege zu mir und sagte, du, komm mal ganz schnell mit. Ich dachte, warum? Wieso redest du so leise mit mir? Was ist los? Kann ich dir nicht erzählen? Du musst unbedingt mitkommen. Und dann sind wir da durch das Objekt gelaufen in ein ganz kleines Haus unter das Dach. Und dann zeigte er mir, dass da jemand lag. An dem Tag waren über 30 Grad draußen. Unter diesem kleinen Dach in diesem Gebäude waren bestimmt 40 oder 50 Grad. Es hat bestialisch gestunken. Und da lag eine Person im Schlafsack eingemummelt, regungslos. Oh. Er meinte, er hat die Person schon mal angestupst, es hat sich nichts getan. Ich habe es auch einmal kurz probiert. Es hat sich nichts getan. Und ja, das war dann für mich gefühlt das erste Mal, dass ich eine Leiche gesehen habe. Und ich habe mir immer gesagt, ich möchte nie, dass auf der E-Book irgendwas passiert, jemand zu Schaden kommt, jemand verletzt wird. Und war hart am Überlegen, was passiert jetzt, was tun wir, was ist hier los? Das ist so die erste Story.
Die erste Story heißt, auf der Brache liegt eine Leiche. Okay.
Genau. Die zweite Story, die ist ein bisschen lustiger. Wir hatten damals, wobei da kann ich sogar den Ort erzählen, die Insider wissen dann vielleicht Bescheid und die wissen dann schon, ob es war es oder nicht. Wir haben einmal in Zwickau einen traumhaften Beachfloor gehabt. Das heißt, wir hatten in Zwickau das erste Objekt, das war glaube ich 2013, wo wir wirklich eine riesige Abendveranstaltung gemacht haben. Wir hatten tolle Bands geladen und hatten da halt auch dementsprechend, ich glaube, 4 große Musikfloors geplant für richtig viele Leute und hatten dann aber das Problem, dass in einer Halle, wo du rausgehen musstest, auf Kopfhöhe von so einem riesigen Silo-Tank, also von einem riesigen Behältnis, die Öffnung auf Kopfhöhe von dem Notausgang war. Und da sagte die Feuerwehr, das muss weg, wenn da ja jemand sich den Kopf einstößt beim Rausgehen, das geht nicht, das muss weg. Und haben wir gedacht, boah, pff, klar, gar kein Problem, machen wir das Ding ab. Und auf einmal kam da Sand raus aus dem Ding. Eine Stunde später kam da immer noch Sand raus aus dem Ding.
Oh,
oh Gott.
Und ich glaube, nach 2 Stunden immer noch Sand. Und wir wussten nicht, scheiße. Also jetzt stößt man sich nicht den Kopf ein, aber man kommt da nicht mehr raus, weil die ganze Tür ist voller Sand.
Scheiße.
Und aus der Not haben wir eine Tugend gemacht. Und der Hip-Hop-Floor war dann ein Beach-Floor geworden. Und ganz viele Kunstwerke hatten auf einmal Wege aus Sand. Und das hat alles funktioniert und wir hatten eine traumhafte Veranstaltung.
Wunderbar.
Das war...
Das kaufe ich absolut ab, diese Geschichte. Aber was ist die dritte?
Das ist die zweite. Genau, die dritte muss ich mir jetzt noch was einfallen lassen. Was vielleicht spannend ist. Wir haben auch manchmal hochrangige Gäste gehabt. Selbst damals in den ersten Jahren, das war damals in Merane. Und da war damals der Bürgermeister der Stadt Merane mit da. Die bekommen dann immer regelmäßig von uns nochmal eine Extraführung, wo wir separate Kunstwerke zeigen. Mhm. Und er hatte halt noch jemanden mit, einen Politiker. Und da haben wir gedacht, klar, dann gehen wir mit denen eine schöne Runde. Und es gab halt ein Bild, was den halt wirklich am allerbesten gefallen hatte. Und das war kurioserweise ein Polizeiauto, was optisch wie so durch den Raum gefahren ist, mit einem Schwein und halt sehr, sehr, die Polizei nicht in das schöne Licht gerückt hatte. Und das hat den irgendwie aber, weil das halt genau auf einen gewissen Punkt in der Politik angespielt hatte, fanden die das super spannend und konnten unheimlich gut drüber lachen. Nur war das dann einer der sächsischen Minister, der für die Sicherheit zuständig war, habe ich dann im Nachhinein gefahren und er hat sogar noch einen Selfie vor dem Ding gemacht. Er dachte, boah, krass, okay. Aber genau, das war dann so für mich so ein Aha-Effekt. Also Kunst ist zum Glück frei und kann alles tun. Man muss nur gucken, mit wem man das dann wie beurteilt.
Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Geschichte 1, oh Gott, eine Leiche liegt auf der Brache. Punkt 2.
Sand.
Genau. Man kann das so formulieren, Beachfloor dank Brandschutz. Und dann haben wir, ein sächsischer Politiker findet Witze über die Polizei auch lustig.
Korrekt.
Bin gespannt. Aber jetzt ist der Begriff E-Book schon ganz oft gefallen. Mhm. Aber wir haben noch gar nicht drüber geredet, was das überhaupt ist. Ich kann mir vorstellen, dass einige hier zuschalten und sich fragen, was meinen sie überhaupt, wenn sie von Brachen, Arbeitseinsätzen oder den KünstlerInnen sprechen. Ja, für mich war es am Anfang auch so ein bisschen unklar. Ich hatte so eine ganz vage Vorstellung. Vielleicht reden wir dann erstmal drüber, was bedeutet das überhaupt?
Ja, das war für uns in den ersten Jahren, wo wir 2006 das letzte ein erstes Mal sowas gemacht haben, wussten wir gar nicht, was wir tun. Mhm. Also wir wussten auch nicht, dass das eine Ausstellung wird. Und mussten dann auf einmal einen Namen für was finden, wo wir nicht wussten, was es war, weil wir es ja einfach getan haben. Und wir sind letzten Endes in einer Industriebrache gewesen, haben die für Kunst genutzt und haben die natürlich neu gestaltet und mussten überlegen, wie und was und überhaupt warum, wie kannst du denn den Menschen erklären? Nennen wir es Ausstellung. Mhm. In der Brache, naja, das wird kein Schwein interessieren, was soll das? Dann geben wir dem Ding irgendeinen fancy Street-Art-Begriff, beziehungsweise damals war das Thema, damals gab es Graffiti. Mhm. Da war Street-Art noch gar nicht so vom Name her da und wir wollten ja auch eher was anderes als Graffiti sein. Das heißt, das können wir auch nicht machen. Und da kam dann halt die Idee vom Tasso, der auch letzten Endes der zündende Funke war, also sprich der eigentlich die E-Book erst erdacht und ermöglicht mhm. hatte und quasi die Idee wirklich dafür hatte, kam dann eben auch der Punkt, wo er sagte, naja, wir gestalten das Ding ja um. Also es ist ja eine Industriebrachen-Umgestaltung. Und es war ihm damals wichtig, dass wir das Ding auch auf Deutsch lassen. Sprich, dass mhm. wir jetzt nicht sagen, hey, wir versuchen das auf irgendeinem internationalen Begriff, mit weltweit jeder verstehen kann. Warum machen wir es nicht einfach Deutsch? Um zum einen die meisten deutschen Gäste sofort damit abzuholen und um den Leuten aus dem Ausland einfach auch mit unserem Wortschatz mal zu zeigen, was es denn für Wörter wie gibt, um zu sagen, hey, Industrie, Brachen, Umgestaltung, so ist es halt bei uns. Und wenn du wissen willst, was es ist, kann ich dir es zur Not auf Englisch erklären. Aber der Name soll deutsch bleiben. Das war ihm irgendwie wichtig.
Und ich meine, das Akronym geht einem ja auch leicht von der Zunge. Mhm. E-Book, sehr, sehr kurz, sehr klangvoll, viele Vokale.
Ja.
Aber das heißt, 2006 kam Tasso auf ein paar Leute zu und hat gesagt, hey, lass uns das machen oder lass uns in einer verlassenen Industrieanlage Street Art machen. Und daraus ist dann ein Projekt entstanden, was sich über die Jahre weiterentwickelt hat und immer größer geworden ist und immer mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, um dann am Ende dieses Urban Art Festival zu werden, was es heute ist.
Das ist die Kurzfassung davon.
Ja. Genau.
Ich fange vielleicht noch ein bisschen weiter vorn an.
Ja.
Ich kenne das genaue Jahr jetzt nicht, wann das der Fall war, aber es wurden irgendwann in Merane die ganzen Brücken, also durch die Stadt Merane, direkt durch die Mitte führt eine große Bahnlinie. Mhm. Und da gab es relativ viele Brücken für die Straßen. Und unter den Brücken durfte offiziell gemalt werden. Sprich, da war die Hall of Fame. Und da hat Tasso, der damals mit der Crew McLean weltweit wirklich erfolgreich und bekannt war, und die waren die ersten und auch besten fotorealistischen Maler, die es gab. Sprich, die sind weg vom Style und haben nicht mehr die Schriften gemalt, sondern haben halt wirklich Fotos nachgemalt und haben mit den Fotos Geschichten erzählt. Selbst andere Leute aus der McLean-Crew sind jetzt ja immer noch weltweit gut unterwegs. Und die konnten da an den Brücken halt malen und üben und trainieren und machen und tun, weil wann hast du irgendwo eine Fläche, die halt 5x2 Meter ist und du kannst sie immer bemalen, wenn du willst, gerade unter einer Brücke. Und nachdem die Brücken alle saniert und neu gebaut wurden, waren das natürlich traumhafte Flächen. Aber aus Garantie und Beurteilungsgründen für die Baufirmen durften die Brücken nicht mehr bemalt werden. Mhm. Und das war für Tasso ein Riesenproblem. Deswegen hat er dann irgendwann den damaligen Bürgermeister angesprochen und hat gesagt, hey, also wenn es euch wichtig ist, dass ich hier bleibe und dass ich weiter meine Kunst machen kann und die Blicke weltweit auch mal hierher lenken kann, muss ich hier auch malen können. Ich brauche Freifläche, ich brauche Platz. Und da hat der Bürgermeister gesagt, naja, ich hätte da eine Idee. Die Stadt Meran ist eine sehr industrielle Stadt gewesen zu DDR-Zeiten und hat unheimlich viele alte industrielle Objekte gehabt, die nicht mehr genutzt wurden, die leer standen. Damals auch schon in teilweise schlechten Zuständen und die wurden Stück für Stück abgerissen. Und eine, die noch nicht abgerissen werden sollte, die hat der Tasso bekommen. Der hat einen Schlüssel dafür bekommen und dann hieß es hier, schau mal, viel Spaß. Da darfst du malen, wann du willst. Nach 2 Jahren rief der Bürgermeister dann den Tasso an. Und wie sieht's denn aus? Hast du ein bisschen was gemacht? Und er so, ja, naja, geht so nicht wirklich. Sagt er, naja, wir reißen sie Ende des Jahres ab, die Brache. Du hast also nicht mehr viel Zeit. Und dann ist Tasso dann nochmal rein und hat so gemerkt, ach, herrje, es ist ja der Wahnsinn hier. So viele coole, geile, freie Flächen und ich kann die nicht mehr alleine bemalen. Ich habe die Zeit nicht dafür. Ich lade mir jetzt Leute ein, wir machen das zusammen. Und da waren natürlich die lokalen Leute dabei, was der Markus zum Beispiel auch war, beziehungsweise Zone hieß er als Künstler. Das ist jetzt ein Teil der Freizeitgruppe Gestaltung, die immer noch auf der IBO künstlerisch aktiv sind. Cool. Der war von Anfang an mit dabei und auch diverse andere Künstler, die halt hier im Raum Leipzig waren. Dann haben wir aber eben auch gleich im ersten Jahr den Lumit eingeladen aus München, der direkt gekommen ist und der das unheimlich inspirierend fand, auf so einer freien Fläche so frei zu arbeiten. Wir hatten noch, jetzt komme ich gar nicht genau auf den Namen, der wird mir bestimmt noch einfallen, einen bekannten Künstler aus der Schweiz. Also wir hatten wirklich auch gleich ein paar Künstler aus verschiedenen Ländern da und waren so eine Gruppe von, ich würde sagen, 15 Leuten, die da innerhalb von 1 bis 2 Monaten sich die Wochenenden oder manchmal unter der Woche die Tage um die Ohren geschlagen haben, da einfach Bier getrunken haben, Pizza gegessen haben und Bilder gemalt haben. Bis wir dann später irgendwann gemerkt haben, ja okay, dann schließen wir die Tür zu und die reißen es ab. Das ist ja auch doof, ne? Wir schließen die Tür noch einmal auf und lassen die Leute rein. Und so ist die erste Ausstellung und die erste E-Book entstanden.
Ja, und wie haben die Leute dann reagiert, die dann die Brache angeguckt haben? Wie viele waren da?
Das waren natürlich nicht so viele Leute. Ne? Wir hatten ja uns irgendwie kurzfristig dafür entschlossen, da zu sagen, wir machen jetzt die Tür auf und lassen Leute rein, haben so einen kleinen, einfachen Papierflyer gebastelt, den wir irgendwie in Erstarbeit noch ohne null Vorerfahrung zusammengeschustert haben. Und da kamen dann vielleicht 50 Leute, 100 Leute. Wir hatten einen kleinen Pavillon. Es war eine kleine Box da, es lief ein bisschen Musik und es gab halt einfach Grillgut und Bierchen, mehr nicht.
Reicht ja und auch eigentlich.
Die Leute, die da waren, sind da durch und fanden es mega beeindruckend. Mhm. Zum einen so eine alte Industriebrache wieder reinzugehen und sie nochmal neu zu entdecken und zu erleben. Und dann war die aber auch wirklich von vorn bis hinten komplett voll gemalt. Und das aber eben nicht klassisch, sondern eben mit der Art und Weise, wie wir Graffiti und Street Art interpretiert haben. Und das heißt, es war schon immer der Grundgedanke und das war dem Tasso wichtig, dass da die Architektur einbezogen wird, dass auf einmal man sieht, okay, das funktioniert mit dem Bild nur in diesem Raum so gut oder da kommt was aus dem Raum raus mit dem Bild zusammen und dass eben so gewisse Themen einbezogen waren. Und das fanden die Leute natürlich richtig, richtig spannend und gut, weil die kannten das so noch gar nicht.
War das da eigentlich so ein Ding von, jeder hat so seine Wand gehabt und ich guck da, was ich da rausholen kann, oder war das so ein Teamwork, dass alle irgendwie an einem zusammengearbeitet haben, oder wie war das?
Es waren zum Großteil Einzelarbeiten, wo die Künstler ihre Art und Weise, wie sie Kunst gemacht haben, auch umgesetzt haben, weil das für die einmalig war, in einem Haus, in einem festen Objekt alles anzumalen, was sie wollen, können, dürfen, so viel wie die Farbe reicht, beziehungsweise so viel Farbe, wie sie mitgebracht hatten, weil wir hatten ja nichts, muss man aber dazu sagen. Und es hat sich manchmal ergeben, dass es dann natürlich eine Kollaboration gab, dass der eine mit dem anderen gemalt hat. Ne? Gerade wenn namhafte Künstler da waren und du als kleiner Local aus der Stadt da bist, bist du natürlich mega geflecht, wenn du auf einmal neben Lumit was malen kannst, der damals schon weltbekannt war, oder eben auch andere mit Tasso zusammen was malen konnten. Und dadurch waren dann schon immer kleine Kooperationen da. Aber das Hauptaugenmerk für die Künstler war immer, dass sie sich selber erstmal auch da umsetzen können und ihre Ideen an die Wand bringen.
Habt ihr denn die Brache vorher noch aufbereitet, also da sauber gemacht, oder habt ihr direkt angefangen zu malen?
Also in der Zeit, wo wir da reingegangen sind, dann haben wir einfach angefangen zu malen. Da hatten wir auch keine Angst vor irgendwas. Es gab keine Stellen, wo wir Probleme oder sicherheitsrelevante Sachen gesehen haben, sondern wir sind da rein und haben gedacht, boah geil, guck mal da, das will ich anmalen. Und haben dann einfach losgelegt und haben Sachen gemacht, sind da zum Teil mit dem Auto reingefahren, haben uns die Pizza für den Abend dann einfach bis fast da rein liefern lassen und haben uns da nie Gedanken gemacht. Wo wir dann gemerkt haben, okay, cool, jetzt schließen wir die Tür, es ist bald Schluss und das wäre ja schon cool, wenn es noch Leute sehen. Da haben wir dann schon gemerkt, naja, es wäre vielleicht doch cool, hier mal mit einem Besen durchzugehen, vielleicht mal ein paar Scherben wegzuräumen oder mal zu gucken, was von oben runterfallen kann. So, das waren Objekte, wo halt so Jet-Dächer waren, ich glaube, so hießen sie, sprich, das sind Glasdächer gewesen, wo viel Licht reinkommt, das ist super, aber in der Regel ist so ein Glas zu dem Zeitpunkt, wenn das so lange leer steht, nicht mehr ganz. Das heißt, das willst du nicht, dass das auf deinen Kopf fällt. Das haben wir dann schon so ein bisschen geguckt und ich sag mal so, mit bestem Wissen und Gewissen beiseite geräumt.
Heute läuft das ja dann ein bisschen anders. Bei den Arbeitseinsätzen, die vor dem Festival stattfinden, wird die Brache ja dann wirklich, wirklich aufbereitet. Das heißt, es wird nach allen möglichen Gefahren geguckt, die passieren könnten. Auch dadurch, dass das Festival jetzt eben schon so groß geworden ist und so viele BesucherInnen da durchlaufen möchten, ohne sich eben darum Sorgen machen zu müssen, dass einem eine Glasscherbe auf den Kopf fällt oder so. Da gibt es jetzt schon Veränderungen im Vergleich zu früher.
Ja, sehr, sehr große Veränderungen. Also früher haben wir halt einfach geguckt, dass es für uns sicher ausschaut und haben dann auch mit den Städten im kleinen Stil Begehungen gemacht und entschieden, was wie wo gemacht werden muss. Jetzt entscheidet das nicht mehr die Stadt. Die sagt dir nicht, was du tun sollst. Du hast einen Architekten zu beauftragen, der mit verschiedenen Gewerken aus dem Architekturbereich Pläne erstellt. Sprich, wenn gewünscht, muss die Statik geprüft werden, damit man weiß, wie viele Personen können in eine Etage rein. Es müssen Fluchtwege geklärt und organisiert werden. Da geht es einfach darum, wie breit sind Türen, wie hoch sind die Treppen und wie viele Menschen können in einer gewissen Zeit das Gebäude verlassen. So kriegst du Bescheid, wie viele Menschen rein dürfen oder ob du überhaupt welche reinlassen darfst. Und dann geht es weiter mit dem ganzen Brandschutz, sprich alles, was brennen kann und was mit Entlüftung oder eben dem Brandschutz zu tun hat, muss auch noch geprüft werden. Und das ist eine riesige Herausforderung, jedes Jahr wieder und ist wohl auch, wie ich mitbekommen habe, dieses Jahr ein sehr, sehr teurer Posten geworden, weil das einfach wichtige Posten sind und aufwendige Posten. Also sprich, es geht einfach um die Sicherheit, um Leib und Leben und da darf man sich keine Fehler erlauben und das muss halt einfach von, naja, professionellen Menschen, die das beruflich machen, geklärt werden, sprich einem Architekturbüro. Die kosten Geld.
Ja, aber dann gibt es ja natürlich auch die Ebene der Arbeitseinsätze, wo dann auch HelferInnen von überall her eigentlich kommen und die E-Book unterstützen, was ja auch dann so einen ganz bestimmten Flair ausmacht irgendwie, der also dieses Freiheitsgefühl, von was ich immer raushöre, wenn alle möglichen Leute, vor allem auch du, davon erzählst, wie es am Anfang war, vermisst du das manchmal, dieses carefree, wir machen einfach unsere Kunst und dann wird das schon irgendwie?
Also ich vermisse eigentlich die Zeit vor der E-Book auf der Brache. Das war immer eine ganz besondere Zeit, weil man konnte streunern und Sachen entdecken. Man konnte Sachen wieder aufleben lassen, wo man gemerkt hat, cool, schau mal, da war vielleicht mal früher das oder da ist das. Mhm. Und man konnte in der Geschichte einfach schnuppern. Mhm. Und man hat aber eben auch gemeinschaftlich einfach Projekte und Sachen umgesetzt. Also man hat halt einfach gesehen, boah, das ist natürlich ein Riesenhaufen Arbeit. Und auf einmal haben da 5 Leute mitgemacht und das war ratzfatz fertig. Und es hat dann Spaß gemacht. Das war eine tolle Zeit. Und das vermisse ich schon ein bisschen, seitdem ich nicht mehr so aktiv dabei bin. Und habe jetzt den Faden verloren.
Das ist okay. Passiert. Das ist menschlich. Ich wollte vorhin auch beim Konsum mit meiner Krankenkassenkarte bezahlen. Also, da war die Kassiererin auch so, die Hitze. Genau, die Zeit in Meran, aber da warst du ja noch sehr aktiv, oder? Also von 2006 bis 2011. War die E-Book jedes Jahr in Merane und ihr habt jedes Jahr eine neue Brache bekommen.
Genau, also das war damals ein Weg, den wir gegangen sind, wo wir uns mal kurz überlegt haben und geträumt haben, was könnte denn passieren, Und den sind wir dann gegangen. Sprich, wir haben so nach der ersten beziehungsweise nach der zweiten E-Book, wo wir dann gemerkt haben, oder beziehungsweise nach der ersten haben wir überhaupt erstmal realisiert, was ist denn jetzt passiert? Da waren jetzt irgendwie ein Haufen Leute da und das war aber schon irgendwie auch krass. Und, wollen wir das nochmal machen oder ist das totaler Nonsens und lassen wir lieber die Finger davon oder was tun wir jetzt? Und das Wichtigste, was wir machen wollten, ist einfach weitere Industriebrachen abhängen und malen. Ja. Und das haben wir dann die nächsten Jahre gemacht, mit natürlich immer den Fokus drauf, spannendere Künstler gewinnen, mehr internationale Künstler einladen und einfach mal das Thema die Street-Art-Szene ein bisschen pushen. Also wir haben damals bei Wikipedia mal geguckt und haben geschaut, gibt es irgendwas Vergleichbares, wo letzten Endes nicht wie bei dem Splash, was so ein bisschen unser Vorreiterfestival damals war, es eben das große Ride for Gold gibt. Das ist ein riesiges internationales Treffen von Graffiti-Malern, die eben Schriftzüge malen. Das ist super etabliert, das war eine große Nummer, das war für die super cool, aber so eine Leute wie halt der Tasso und auch der Rest der McLean Crew, die dort zwar sehr präsent und gut waren, die haben halt auf dem Festival 3 Tage lang ein Bild gemalt. Und wo die fertig waren, haben die sich mega gefreut und das Festival war vorbei. Es war voll scheiße. Mhm. Und die Style-Maler haben halt da fix ihren Style hingeklopft. Der sah gut aus, der war cool, den fanden alle geil und dann sind die feiern gegangen. Und die E-Book sollte so ein bisschen die Türen öffnen für die Leute, die halt über den Tellerrand von den klassischen Graffiti gucken, die halt mal fotorealistisch malen, die abstrakt malen, die vielleicht flächig malen oder die vielleicht Richtung Installation gehen und das miteinander vermischen, weil wir hatten dort einen Platz und Möglichkeiten für alles, vor allen Dingen auch Material ohne Ende. Und das wollten wir allen ermöglichen und das haben wir dann damit letzten Endes so gestartet, begründet und ich glaube, genau so läuft es jetzt immer noch. Und das war so der Punkt, wo wir gemerkt haben, geil, das fetzt. Und dann haben wir irgendwann mal nach dem zweiten oder dritten Jahr den Traum gehabt, naja, ihr kennt doch auch andere große Festivals, das wächst ja alles irgendwie. Und Tasso hat so den Wunsch gehabt, naja, guckt euch mal Wacken an. Wacken findet auf einem Dorf, auf einem Dorf statt und wird international als riesiges Ding betrachtet und bleibt im Kleinen. Das heißt, warum soll ein großes internationales Festival in einer großen Stadt stattfinden. Lasst uns bitte in kleinen Städten bleiben. Kleine Städte pushen, weil erstens sind die unglaublich hilfsbereit, leben unglaublich tolle Menschen. Und warum soll auch nicht da unglaublich tolle Kunst entstehen? Das war so der Grundgedanke.
Es ist auch der Grund, dass die E-Book so in Sachsen bleibt immer, dass man sich auf einen Raum konzentriert, der vielleicht strukturell kulturell nicht so ausgelastet ist, beziehungsweise nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht?
Das hat verschiedene Gründe, warum wir in Sachsen bleiben. Zum einen ist es so, dass es für uns einfach Städte, die wir kennen, für uns einfacher ist, da was zu machen und es da auch natürlich schön ist, Leute wiederzutreffen oder Leute dort kennenzulernen, die nicht weit weg von einem sind. Und zum anderen hat es ganz pragmatische Gründe. Über die Jahre hinweg haben wir uns hier einen Namen gemacht. Das heißt, wir sind jetzt hier in einer Struktur, wo wir Firmen haben, die uns unterstützen, sei es finanziell, sei es aber auch einfach mit Equipment oder anderen Sachen, die wir halt hier haben und die uns auch nur hier unterstützen. Und geht weiter mit Fördermitteln, die wir halt im sächsischen Raum bekommen, aber eben dort zum Beispiel nicht im Gesamtdeutschland zum Beispiel. Sprich, wenn wir jetzt einfach nach Mecklenburg-Vorpommern gehen würden oder nach Bayern gehen würden, müssten wir ganz, ganz neue Quellen aufmachen, die uns in irgendeiner Art und Weise Geld für die Umsetzung des Festivals geben. Weil es ist nun mal mittlerweile so teuer, dass wir, ich glaube, mehrere Kleinwagen kaufen könnten für überhaupt die Ermöglichung, dass jemand den Fuß in die Brache setzt. Und das ganze Geld von dem Eintritt reicht halt nicht dafür. Deswegen brauchen wir halt Fördermittel. Und die Kunst- und Kulturstiftung des Freistaates Sachsen ist uns halt sehr wohlwollend, weil wir scheinbar wirklich genau so ein Projekt liefern, was für sie auch wirklich förderwürdig ist. Und dementsprechend könnten wir es uns nicht von heute auf morgen leisten, die sächsische Landschaft zu verlassen. Und zum anderen ist es so, dass wir die Art und Weise, was wir hier in Sachsen haben, gar nicht überall vorliegen haben. Also ich kann nicht nach Bayern gehen und in eine alte Industriebrache reingehen, weil die gibt es da nicht. So, wir haben einfach hier Bedingungen, die relativ einzigartig sind Und die können wir hier nutzen. Und woanders ist es nicht so in der Form. Und dann wäre es auch keine E-Book. Ich kann halt keine E-Book in einem Bürogebäude machen.
Ja. Ich habe auch überlegt, dass vielleicht auch dieses Interesse an den alten Industriebrachen im Laufe der Jahre gestiegen ist, weil auch Lost Places dann auch total im Trend waren. Hast du da eine Meinung zu diesem Trend? Oder ist es überhaupt so ein Ding?
Ich bin als kleines Kind schon Industriebrachen gegangen. Mhm. Da bin ich noch, keine Ahnung, 7., 8. Klasse gewesen. Und da sind wir schon in der Kleinstadt, wo ich gelebt habe, in die Industriebrachen eingestiegen und haben da herausgefunden, wo früher wahrscheinlich unsere Eltern oder die Eltern von den anderen und die Großeltern gearbeitet haben, was da so los ist. Damals waren die Dinger noch relativ unberührt. Da gab es auch noch gar keine Schmierereien oder Vandalismus. Das war so beeindruckend, das war so ein Wahnsinn für mich, dass das mich immer geprägt hat. Deswegen finde ich das super spannend, dieses Urban Exploring von Leuten, die das auch entdecken wollen. Natürlich jetzt in ganz anderen Dimensionen. Da gibt es ja Menschen, die europaweit reisen und sich ganz spezielle Sachen rauspicken. Und es gibt halt uns die E-Book, die einfach hier in einem gewissen Raum ist und hier immer wieder da reinsticht in die Geschichte, die da immer noch da ist. Und ich glaube, das ist schon ein relativ wichtiger Punkt für die E-Book und das war immer der Anreizpunkt für uns, egal ob das mehr oder weniger Menschen gemacht haben.
Einfach so eine andere Auseinandersetzung mit Geschichte irgendwie, die dann auch vielleicht durch die Kunst noch realer und noch erfahrbarer wird irgendwie.
Ja, beziehungsweise hat die Kunst manchmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf gebracht, Ideen gebracht, wo man dachte, krass, über das habe ich noch gar nicht nachgedacht, das ist da passiert oder das passiert mit den Menschen, die dann da gearbeitet haben, weil selbst wenn man da steht, sieht man ja immer erstmal nur Sachen, die noch da sind und macht sich Gedanken, wie war das vielleicht? Und gewisse Künstler haben sich halt ganz tief in die Materie reingearbeitet und haben dann halt harte Fakten gebracht und gedacht so oder gezeigt, was dann früher da wirklich los war. Und da gibt es halt einfach in der Geschichte auch unangenehme Sachen, eben nicht nur tolle Produkte, die entwickelt wurden, sondern eben auch Menschen, die ausgebeutet wurden oder Kriegsgeschichten, die da entwickelt wurden, die alles mit viel Leid zu tun haben. Und das haben wir auch alles da sehen können und entdeckt.
Und ich glaube, da ist es auch egal, ob man jetzt in Krimitschau, Glauchau oder eben dann in Chemnitz eine Brache aufarbeitet. Die Geschichte ist überall super präsent. Man stößt vermutlich auch auf ähnliche Themen, oder?
Ja, vom Prinzip schon. Mhm. Also da könnte ich jetzt ganz weit ausholen, aber es gibt so verschiedene Storys. Das Objekt von 2018 in Chemnitz, das hat damals einer jüdischen Familie gehört und die wurden eben nach dem Ersten Weltkrieg auch enteignet und das wurde dann eine Rüstungsfabrik und eine Vorzeigefabrik, wie man Kriegsgefangene dort nochmal ausbeuten kann, die wiederum weiteres Kriegsmaterial wahrscheinlich da gebaut haben. Und zu DDR-Zeiten war es dann für den Kommunismus die Vorzeigefabrik, die gewachsen ist und letzten Endes trotzdem Menschen in irgendeiner Form auch ausgebeutet hat, weil die da unheimlich viel arbeiten mussten. Und wir haben dann recherchiert, wo leben denn die Menschen? Und wir haben herausgefunden, dass noch in den USA eine Person gelebt hat. Wir haben sogar versucht, da Kontakt aufzunehmen. Also wir gehen da immer relativ weit und versuchen wirklich alles Mögliche da mit rauszufinden. Und weil prinzipiell ist, was wir auf der E-Book machen, da kommen alle Menschen, alle Gesinnungen, jegliches Geschlecht oder jegliche Art, wie jeder lebt, kommt zusammen und setzt das Ding um und kommt auch als Gast und bestaunt das. Und das ist das Schöne.
Ist es denn dann in Chemnitz anders gewesen als die Jahre davor in Bezug auf, okay, ich bin jetzt in einer Großstadt, es gibt viele andere Kulturangebote, sind die Menschen da irgendwie satter als auf den kleinen in den kleinen Orten oder ist die Faszination trotzdem genauso groß?
Das würde ich sagen, kann ich nicht genau beurteilen. Wir haben in Chemnitz einen sehr, sehr großen, tollen Zuspruch gehabt von Chemnitzern und auch von den Kulturschaffenden, was eher in Richtung Kooperation ging. Also es gab schon mal niemals das Ding, dass wir mit jemand im Konflikt waren, die gesagt haben, hey, jetzt macht ihr auch noch Kunst in Chemnitz. Wir haben doch hier schon genug. Das gab es nicht. Und es war eher eine Bereicherung für alle. Das war sehr schön. Und wir haben auch in dem ersten Jahr in Chemnitz so viel Besucher gehabt, wie wir es dann noch nie in den Jahren zuvor hatten, was uns eine Bestätigung gegeben hat, dass einmal eine größere Stadt natürlich mehr Menschen bewegt. Und wir aber eben auch trotzdem mittlerweile ein Publikum haben, die Jahre zuvor in den kleineren Städten waren, die immer wieder zu uns kommen. Das heißt, wir haben irgendwann so einen gewissen Teil von Stammpublikum und das ist total toll. Und sonst das Grundding ist halt, dass wir eigentlich einen schönen bunten Durchschnitt haben. Es gibt einfach Menschen, die reisen durch die ganze Nation, weil die sich für Street Art interessieren. Und es gibt Familien, die sagen, was macht man heute Nachmittag? Die gehen da rein. Die würden wahrscheinlich nicht ins Museum gehen mit ihren Kindern, weil das zu anstrengend ist, weil die sagen, boah, das verstehen die Kinder nicht. Und dann kommen die auf die E-Book, sehen das und haben so ein paar Kunstwerke, womit sie nichts anfangen können, haben ein paar Kunstwerke, die total berühren und die Kids finden das total spannend und gehen raus, ja, das war toll. Also so kann ich mir Kunst anschauen. Das heißt, wir sind recht niederschwellig für viele und haben aber trotzdem für das interessierte Fachpublikum auch die, ich sag mal, Kunst, die für die relevant ist. Und dadurch ist dieses breite Spektrum schon toll. Und nicht relevant an dem Ort, wo du bist. Mhm. Und deswegen ist es mir immer wichtig, wenn wir in eine große Stadt gehen, dass wir es schaffen, da so viele Menschen zu begeistern, um die das nächste Mal wieder mit in eine kleine Stadt zu nehmen. Mhm. Um einfach weiterhin in den kleinen Städten Kunst und Kultur zu machen und zu ermöglichen.
Was genau war denn dann der Grund, weshalb die E-Book dann das Jahr darauf dann nochmal in Chemnitz stattgefunden hat?
Der Grund war zum einen, dass wir jedes Jahr gewachsen sind und in Chemnitz das erste Mal zwar mit wirklich mehr Gästen mehr Geld am Ende erstmal kurz in der Hand hatten, aber die Kosten so enorm gestiegen sind. Also wir haben ab Chemnitz einen Bauantrag stellen müssen, was wir vorher noch nicht mussten. Vorher konnten wir alle sicherheitsrelevanten Sachen per Absprache und letzten Endes schriftlich festgehalten abnehmen und umsetzen. Und ab dem Projekt in Chemnitz, weil wir da einfach eine gewisse Größe überstiegen haben von Personal und auch von der Fläche her, ist es so, dass wir Fachpersonal brauchten. Das heißt, wir brauchten Architekten, wir brauchten Menschen, die Entfluchtungspläne machen, Menschen, die einen Brandschutzplan erstellen. Das heißt, wie schnell kann ein Mensch mit einer Leiter aus dem und dem Raum zum Beispiel befreit werden, und es mussten Menschen die Statik prüfen, wie viel Traglast hat die Decke, mit da Personen rein können, und dann wurde festgelegt, wie viele Menschen zu welcher Zeit wo sein dürfen. Das waren für uns ganz, ganz viele neue Sachen. Das ist ein sehr spezielles Thema und das kostet viel Geld, das einmal zu erstellen und das dann aber auch noch umzusetzen. Das geht dann weiter mit, wenn das Treppenhaus nicht groß genug ist, baust du halt eine Gerüsttreppe draußen dran. Dann bist du 8.000 oder 10.000 Euro los. Ganz schnell ist da ganz viel Geld weg. Und da war das so ein Punkt, dass wir gemerkt haben, wir haben einen guten Partner in der Stadt Chemnitz gefunden. Es gab nochmal ein gutes Objekt. Das ist immer zwei Punkte. Wir müssen mit der Stadt gut arbeiten können und wir brauchen aber eine Sprache, die für die E-Book taugt. Wenn das nicht der Fall ist, machen wir das Projekt nicht. Dann macht es gar keinen Sinn, irgendwo reinzugehen, nur weil da jemand sagt, wir helfen euch, wir sind cool. Es muss ein cooles Objekt da sein. Und das war beides gegeben. Und wir wussten halt, dass wir in dem Jahr wahrscheinlich wieder mit so hohen Kosten rechnen müssen, dass wir es uns nicht leisten können mit denselben hohen Kosten, weil die kleine Stadt dann definitiv auch von uns diese Forderungen mit Bauantrag gestellt hätte, wir die Kosten decken können in einer anderen Stadt. Und waren uns dann so einig, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt einfach nach einem Jahr hier in Chemnitz weitermachen und eben da so wirtschaften, dass das irgendwie kostendeckend läuft. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt aber auch nicht die Auswahl. Also wir hätten jetzt nicht sagen können, ich gehe jetzt dahin, dahin oder dahin, weil keiner wartet auf uns und sagt, ich halte ja was frei. Also wir müssen schon suchen, wo wir hinwollen, und dann natürlich finden wir Städte, die uns auch wollen. Aber es ist nicht so, dass die dann 3 Jahre auf uns warten und sagen, ja, dann kommt er dann. Sondern meistens muss das dann auch einfach passieren, weil die Objekte in der Regel nicht besser werden oder abgerissen werden oder die Besitzverhältnisse sich ändern.
Da gab es bestimmt auch immer Komplikationen, was so die Kommunikation mit den EigentümerInnen angeht. Und was ich mir auch vorstellen kann, was eine große Krise war, Chemnitz 2018 kam es ja dann zu Ausschreitungen aus dem rechtsextremen Spektrum. Und da kann man sich ja ausmalen, wenn die E-Book ein internationales Festival ist mit vielen wunderbaren Gästen, die dann aber allerdings durch die Lage auch bedroht sind, dass man vor die große Herausforderung gestellt ist, allen Sicherheit zu gewährleisten und darüber hinaus auch das gleiche Freiheitsgefühl zu verspüren. Wie war das damals?
Das war für uns auf jeden Fall ein ganz spezieller, besonderer Moment. Also zum einen sicherlich sehr mit Angst gefüllt, zum anderen aber auch irgendwo der Herausforderung zu trotzen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Sicherheitsfirma, die relativ alternativ aufgestellt war. Das war schon mal gut. Das ist auch immer die Bedingung bei der E-Book gewesen. Das heißt, es ist leider eine Branche, die viel besetzt ist mit Personal, die einfach im rechten Lager ansässig sind und sich freuen, auf irgendwelchen Konzerten da ihren Job zu machen und eine auf dicke Hose zu machen. Genau das konnten wir uns ja da nicht leisten. Und die waren gut vernetzt und haben uns irgendwann die Info gesteckt, ey, es ist gerade Stadtfest in Chemnitz und da ist gerade was passiert. Und dann hat sich das so Stück für Stück aufgebaut, bis wir da realisiert haben, okay, krass, da ist ein Mord passiert. War jetzt erstmal nicht schlimm für uns, weil das hatte mit uns ja gar nichts zu tun. So, bis sich dann aber das aufgebaut hat, dass das dann sehr politisiert wurde und eben dann auf einmal rechte Menschen nach Chemnitz gekommen sind, um zu protestieren. Dann aber ja auch noch andere Menschen nach Chemnitz gekommen sind, um gegen zu protestieren. Und das dann auf einmal so eine riesige Anzahl von Menschen war und wir gar nicht dafür gewappnet waren. Das heißt also, wenn 10, 20 Menschen auf die E-Book gerannt wären, auch wenn bei uns 2000 Leute auf dem Platz sind, hätten wir uns nicht wehren können, weil wir ja gar nicht dafür da sind, uns mit irgendwelchen Menschen, was das betrifft, auseinanderzusetzen. Und die Securities, die man da hat, in einer Anzahl da sind, die nicht dafür gewappnet sind, irgendeinen kleinen wütenden Mob von dir fernzuhalten. Die haben sich gut miteinander abgesprochen, dass sie sich hätten versuchen können, gegenseitig zu stützen, wobei natürlich da alle Menschen, die in der Branche gearbeitet hatten, zu tun hatten. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir schnell und gut kommuniziert haben mit der Stadt und mit letzten Endes auch der Polizei, wo wir die persönliche Nummer des Einsatzleiters für den ganzen Tag hatten, sprich, das ist die Person, die die Hundertschaften kontrolliert. Und wir so wussten, okay, wenn was passiert, können wir schnell um Hilfe rufen und wir bekommen schnell Hilfe. Und das ist zum Glück nicht passiert. Es gab dann eher so eine kleine Anekdote. Ich habe dann so in den Nachrichten immer geguckt, was so passiert. Und da gab es halt ein Interview von jemandem, der im rechten Spektrum mit marschiert ist, der sagte, ja, die Stadt Chemnitz ist ja furchtbar, das wird ja Zeit, dass hier mal was passiert. Hier gibt es ja nicht mal Kultur oder irgendwas anderes Schönes. So, und da habe ich mir gedacht, okay, solange die alle so flach sind, dann finden die den Weg auch nicht zu uns. Und das ist zum Glück passiert.
Da hast du recht behalten. Ich bin auch sehr froh, dass da niemand zu Schaden gekommen ist.
Aber das hatte schon funktioniert. Und es gibt dann auch noch eine lustige kleine Anekdote. Wir hatten durch eine Fehlbestellung ein bisschen zu viel Kuchen, also ein bisschen viel zu viel Kuchen.
Gibt es überhaupt viel zu viel Kuchen? Ist das möglich?
Nein, also es gibt zu viel Kuchen. Wenn du weißt, wie viel das war, ja.
Okay.
Und den haben wir dann noch unter der Woche, das war quasi nach dem ersten Wochenende, wo dieser Mord passiert ist und diese vielen Menschen dann auch unter der Woche mal mittwochs demonstriert haben wir den Gegenprotest, der für das, was wir auch stehen, kämpft, mit 16 Blechen Kuchen ausgestattet und in die erste Reihe Kuchen gebracht.
Wunderbar. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannungsreich und auch spannungsgeladen vor allem an, wenn man die Atmosphäre, die sich dadurch verändert, durch die politische Situation auch irgendwie kompensieren muss, wenn man ein Festival macht, wo es um Kunst und Kultur geht, dass man da die Brücke schlagen kann. Im nächsten Jahr darauf wart ihr in Reichenbach. In Reichenbach hattet ihr so eine riesige Anlage und das war bestimmt auch eine Herausforderung, das irgendwie zu managen. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei so einem großen Projekt es dann auch so Highlights gab.
Ja, schon. Also Reichenbach war dann natürlich das Jahr nach 2 Jahren extremen Wachstum in Chemnitz, aber nach 2 Jahren auch extrem Fingerverbrennen und Verausgaben und Überforderung. Und wir haben überlegt, wie können wir das jetzt machen, dass wir mal ein Jahr durchatmen und uns nicht überlasten mit Aufgaben und uns nicht zu sehr die Finger verbrennen und es einfach trotzdem schaffen, ein tolles Projekt mit vielen tollen Künstlern zu schaffen und umzusetzen. Und wir haben in Reichenbach 2 Objekte zur engeren Auswahl gehabt. Das eine Objekt wäre überschaubar gewesen von der Umsetzung her und war, glaube ich, im Bereich Maschinenbau tätig früher und natürlich leerstehend. Und das andere Objekt war der Traum eines Jedens, der sich auf Industriebrachen bewegt und der da gern noch Sachen machen möchte. Das war ein altes Reichsbahngelände, sprich dort wurden damals die Loks, die Elektroloks, die damals schon gefahren sind, aus dem Westen auf Dieselloks im Osten umgespannt. Es wurden die da repariert. Es waren riesige Werkhallen und unheimlich groß. Also wir haben nur einen Teil des Geländes bespielt und es war bis dahin trotzdem die größte Fläche, die wir je bespielt haben. Und es gab da Gebäude, die keine Dächer mehr hatten, wo nur nach Außenwände standen, wo einfach Architekten entscheiden mussten, steht das, steht das nicht. Also wir hatten riesige Herausforderungen und ich habe dann dem Team beide Sachen vorgeschlagen. Wir haben uns das angeschaut und haben geguckt und haben gesagt, okay, also es gibt die Möglichkeit alles oder nichts. Oder es gibt das. Sagen wir es einfach mal so. Und das Team hat nach langem Hin und Her und auch nicht einstimmig sich für alles oder nichts entschieden.
Ja, wenn man es auch schon so auf den Tisch packt, dann.
Ja.
Ich habe es versucht, wertfrei zu machen, weil mich hat das alles oder nichts sehr interessiert, aber ich habe auch gewusst, dass das für uns eine anstrengende Herausforderung wird. Und die haben wir angenommen. Und haben da, glaube ich, schon wirklich kurz nach Ostern angefangen, die ersten Arbeitseinsätze zu machen, weil das einfach eine Jahresaufgabe war.
Oha. Ja, Ostern ist ja eigentlich immer unterschiedlich, aber es war dann im März schon, oder?
Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es war auf jeden Fall noch bitterkalt.
Eieiei.
Wir hatten sogar auf dem Gelände zwei Fahrzeuge, zwei Autos, die von dem Autohändler vorne so als Schrottautos deklariert waren, die wir da rumfahren lassen konnten, wie man das auch von der Fusion kennt, wer da schon mal war und da Autos an sich vorbeifahren sieht auf dem Gelände, sowas hatten wir da, die einfach nur zum Transportieren über die langen Wege da waren. Das war eine coole Erfahrung, aber das war auch ein Beweis dafür, dass wir eigentlich ein viel zu großes Gelände haben.
Aber es ist bestimmt dann auch cool für die BesucherInnen, dann so ein großes Gelände zu erkunden und dann hat ja jeder auch was anderes zu erzählen eigentlich. Allerdings kann man dann nicht alles an zwei Wochenenden abklappern.
Ich bin auch der Meinung, dass egal wie groß die E-Book ist, auch jetzt nach der E-Book in Reichenbach, die von der Fläche her vielleicht ein bisschen kleiner war, ist, wenn du versuchst, jedes Kunstwerk zu sehen, zu betrachten und vielleicht auch zu verstehen, das nicht an einem Wochenende schaffst. Das ist einfach zu viel und ich glaube, das ist auch gar nicht, also wäre nicht mein Anliegen. Ich würde versuchen, alles zu erleben. Und die Sachen, die mich halt besonders interessieren, berühren, halt versuchen, da nochmal näher in die Betrachtung zu gehen und sonst einfach auch ein bisschen den Charme des Festivals zu erleben, indem ich einfach ein bisschen auf dem Platz unten bin, weil da ist halt da dann das Leben, da ist die Musik und die vielen anderen Menschen und da kann man sich dann nochmal austauschen.
Nach Reichenbach war ja 2019, oder?
Genau, das war das Jahr vor Corona. Und das war letzten Endes mein letztes Jahr, wo ich noch federführend mitgearbeitet habe. Ich hab mich dann nach Reichenbach zurückgezogen, habe für mich erstmal rausfinden müssen, wie weit bin ich noch fähig, da weiter Energie, Zeit und Kraft reinzustecken. Und das Team ist zwar schon gewachsen und das Team ist genauso verausgabt gewesen wie ich, war ich der Meinung. Das heißt, wir haben alle schon ziemlich am Limit gearbeitet. Sprich, wir hätten schon immer mehr Leute gebraucht. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich dann so weit, dass ich gesagt habe, ich muss mal eine Pause machen, die jetzt immer noch anhält. Aber ich zum Glück drauf gucken kann und sehe, dass die nächste Generation, beziehungsweise schon die nächsten Generationen nach mir, die E-Book eigentlich genauso schön machen, wie ich es auch immer mir vorgestellt habe. Und ich total froh bin, dass die E-Book so in der Form weitergeht und da einfach als tolles Projekt weiter wächst. Die wird dieses Jahr das 20. Mal stattfinden. Das heißt, die ist jetzt schon erwachsen geworden und darf gerne alleine selbstständig sich weiterentwickeln. Das finde ich sehr schön.
Wie war das dann aber für dich, als dann Corona kam? Hattest du dann ein bisschen Sorge darum, dass es vielleicht nicht mehr so stattfinden kann?
Vielleicht hatte ich auch ganz andere Sorgen in der Zeit. Das ist schwierig zu sagen. Ich habe in der letzten Zeit in Reichenbach, also es ist ja immer so, dass wenn man eine Veranstaltung macht, so eine große, tut man in dem Jahr eigentlich schon die nächste Veranstaltung vorplanen. Das heißt also, wir haben in Reichenbach und bevor Reichenbach richtig umgesetzt wurde, haben wir natürlich schon Objekte in Zwickau angeschaut. Das war noch meine, also noch in meinem Arbeitsbereich, das zu klären, wo geht es als nächstes hin und unter welchen Bedingungen. Und daher wusste ich natürlich, wie es weitergeht in einer gewissen Form und habe gehofft, dass das Team, was dann nach mir übernommen hat, das in einer gewissen Form weitermacht. Und was ich halt wusste, ist dann, wo sich das langsam weiter kristallisiert hat mit Corona, was da jetzt wie passiert, dass halt glücklicherweise der Staat gewollt hat, dass was passiert, dass es Möglichkeiten und Gelder gab, in irgendeiner Form eine Veranstaltung zu machen. Sie war eine ganz andere E-Book. Es gab kein freies Bewegen, ich renne rum und mache, was ich möchte, sondern es gab halt nur Führungen damals zur Corona-Edition und die nur mit vorher buchen. Aber es war das Spannende eigentlich, dass jeder, der damals da die E-Book besucht hat, eine E-Book erlebt hat, wo ihm ganz viel erzählt wurde. Mhm. Weil jeder, der eine Führung mitgemacht hat, hat natürlich Informationen über die Künstler, viel über die Brache und auch über die entstandenen Kunstwerke erfahren. Mhm. Und das hast du nicht, wenn du alleine über den Platz läufst. Also ich finde, das kann ich immer jedem empfehlen, gehe auf die E-Book, streue eine Weile rum und mach später nochmal eine Führung mit, um rauszufinden, was hat es denn mit allen auf sich. Weil manchmal öffnet einem das die Augen und denkt mal, krass, das hätte ich nicht gedacht.
Hm. Aber gab es diese Führungen auch schon vorher oder gibt es die erst wirklich seit Corona, wegen Corona?
Die Führungen gibt es schon sehr lange. Ah, okay. Also wir machen die zum einen für die Gäste, da in der Regel gegen Spende. Da ist es immer wichtig, dass die Leute, die sich da die viele Arbeit machen und das zusammenstellen, auch ein bisschen was kriegen. Und wir machen das als Projekt für Schulen, weil wir einfach den Kids was mitgeben wollen. Und wir schaffen es jedes Jahr schon, einige hundert Schüler zwischen den Festivalwochenenden oder manchmal auch nach dem Festival nochmal auf das Gelände zu lassen und denen halt ein bisschen was zu erzählen.
Das ist toll. Also sicherlich dann auch so Geschichtliches und über die Kunst.
Das ist eine gesunde Mischung, genau. Also die gehen dann am Ende da raus und haben natürlich was über die History gelernt und wissen, was da war, wissen, wie Arbeitsbedingungen früher waren und wissen aber eben auch was über irgendwelche Künstler, die aus Brasilien anreisen und da was ganz Bestimmtes gemalt haben, weil sie entweder auf was Politisches zeigen wollen oder einfach was Schönes zeigen wollen oder eben was aus der Brache aufgearbeitet haben.
Gibt es da so ein Kunstwerk, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es vielleicht skurril war oder besonders lange gedauert hat?
Es gibt ganz, ganz viele Kunstwerke, die in meinem Kopf noch rumschwirren. Und ich habe ja auch noch eine riesige Fotodatenbank, wo ich da immer wieder reingucken kann. Aber ich erinnere mich eher an Momente auf der E-Book als an einzelne Bilder. Also ich würde das nicht runterbrechen auf die Kunstwerke, sondern runterbrechen auf soziale Sachen, die da passieren, Interaktion, persönliche Begegnungen. Hm. Und da ist einem was hängen geblieben bei mir und das ist einfach eine Person, die ich da kennengelernt habe. Der wird, glaube ich, in ihrem Leben nochmal eine ganz besondere Erfahrung gegeben haben. Und das war damals auch in Reichenbach. Halt der Klaus, der ist damals als Architekt im Alter von 69 Jahren. Das heißt, also er war berufstechnisch noch voll fit und hat zum Glück noch die Anmeldung in der Architektenkammer gehabt, dass er auch für uns was machen durfte. Der kam halt durch den Ben eines IPO-Künstlers zu uns und hat uns geholfen, weil ich glaube, wir hätten damals dieses Projekt ohne diese Person nicht umsetzen können.
Also könnte man sagen, dass Gemeinschaftsgefühl steht eher im Vordergrund als unterschiedliche Kunstwerke oder Acts oder Partys, sondern einfach das, was die Menschen gemeinsam erleben, was man mitnimmt, was einen dann begeistert. Aber trotzdem gibt es ja sicherlich auch so Erinnerungen, an die man häufiger zurückdenkt. Zum Beispiel habe ich mal rumgefragt im Team und dann kam so das Thema Brachenbaden auf. Da habe ich gehört, dass sie in Chemnitz einen Pool gebaut haben. Nein, es war ein Jacuzzi aus einem alten Container oder so. Kannst du dich daran erinnern?
Ich kann mich gut daran erinnern, ja. Also wir haben immer mal geschaut, dass wir es in irgendeiner Form schaffen, so ein paar positive, schöne Sachen umzusetzen und nicht nur stolz zu sein, wenn es eine Dusche gibt und man sich nach dem Arbeiten duschen kann, sondern dass man vielleicht noch ein bisschen Wellness und Entspannung hat. Ja. Und die einfachste Variante war, damals zu sagen, okay, wir brauchen einen großen Container, da müssen viele Leute reinpassen, da muss viel Wasser rein und das Wasser muss warm sein. Und da haben wir halt bei der damaligen Firma, die für uns die Müllentsorgung gemacht hat, angefragt und mal so leise geklopft und gesagt, sag mal, habt ihr vielleicht einen sauberen Container, einen neuen Container, sagt er, wozu? Kommt dort nur Müll rein? Sagt, na, wir haben da andere Sachen vor. Haben ihm das erklärt, dass der, naja, innen muss er schon sauber sein, draußen ist uns egal, wir wollen Feuer drunter machen. Da guckte der uns wieder an, was habt ihr vor? Sagt, naja, es soll ein kleiner Pool werden. Und der hatte einen für uns, hat uns den hingestellt. Und wir haben den dann auf Palettenhöhe gelegt, es wurde ein Podest ringsrum gebaut und unten drunter wurde ein Feuer entflammt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, bis dann eine Person gesagt hat, ich krieg das hin. Es gab dann eine kleine Verpuffung und ein paar Augenbrauen weniger.
Ups.
Dann ist es aber langsam warm geworden da drin mit dem Wasser. Das war eigentlich ganz cool, nur wussten wir nicht, wie lange wird das wie warm. Und es ist dann wirklich richtig, richtig heiß geworden. Das heißt, wir mussten sogar manchmal Pausen machen, uns wieder kalt abduschen oder irgendwie neues kaltes Wasser reinlassen. Mhm. Aber wir hatten dann traumhafte Erlebnisse. Das haben wir in der Kreativphase aufgebaut und das ist dann wirklich bis zum Abbau geblieben, so dass wir dann Leinwand da hatten, wir haben Filme geguckt, wir haben Cocktailabende da gemacht, also wir haben die wenige Zeit, die wir frei hatten, haben wir da natürlich wunderschön zelebriert und das aller lustigste Erlebnis war eigentlich irgendwann, wo der Container abgeholt wurde, guckte uns halt der Fahrer an und sagte, was habt ihr hier gemacht? Das Ding war innen picobello sauber. Und außen war es halt kohlrabenschwarz und in der Mitte lag eine kleine Quietscheente drin.
Oh, das hätte ich so gern gesehen.
Er musste halt noch so ein bisschen Restwasser war danach drin und er hat einfach diesen Container genommen und hat das dann von seinem LKW so leicht nach hinten runterfluppen lassen, dass das Wasser da rausplätscherte und da ist die kleine Ente rausgeplumpst und dann ist er losgefahren.
Und dieses Jahr bist du dann auf der Brache zu sehen? Trifft man dich da?
Ich bin jedes Jahr auf der Brache. Hm. Ich bin immer da. Einmal als Gast und freue mich, sie wieder zu erleben und als Freund von den vielen Menschen, die das möglich machen. Und aber ich mache einen kleinen Kaffeestand.
Also
wer Hallo sagen möchte, kann bei uns in der Regel sehr, sehr guten Kuchen essen und sehr guten Kaffee kriegen.
Wir sehen uns dann da auf jeden Fall und wollte mich jetzt auch mal bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, ja, mit uns zu quatschen.
Also ich fand es auch sehr, sehr bereichernd. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Da neigen wir uns jetzt leider schon langsam dem Ende der Folge. Da würde ich sagen,
das vielleicht Beste kommt
euch,
ja noch.
Ja, genau. Es brennt euch wahrscheinlich unter den Fingern die Auflösung. Wollen wir noch einmal wiederholen in drei Sätzen, jeweils ein Satz, was die drei Facts waren und einer davon ist eine Lüge.
Okay. Also Punkt 1 war ja, eine Leiche liegt auf der Brache. Punkt 2,
viel Sand.
Wir haben einen Beachfloor dank des Brandschutzes. Und Punkt 3 war, ein Politiker aus Sachsen findet Polizeiwitze lustig. Ich habe eine Vermutung. Hast du eine Vermutung, Katha?
Ich habe auch eine Vermutung, aber ich bin mir nicht sicher. Also bei dem zweiten bin ich mir ziemlich sicher, dass das stimmt, weil ich mir einbilde, das schon mal gehört zu haben. Das erste, da klingelt auch irgendwas. Kann aber auch sein, dass ich das verwechsle. Deswegen würde ich auf das dritte gehen.
Okay, ich bin anderer Meinung. Okay. Aber naja, nicht komplett. Also das zweite habe ich auf jeden Fall auch schon mal irgendwo gehört. Also da hat jemand mal eine Geschichte erzählt. Ich würde sagen, das erste ist die Lüge. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Leiche auf der Brache gefunden wurde. Davon hätte man gehört irgendwie. Und ich würde es mir auch nicht wünschen. Deswegen bin ich dafür, dass die erste Sache
ich hoffe auch, dass es falsch ist. Was ist es? Okay.
Ja, ich kläre euch mal auf. Ich roll das Feld aber von hinten auf. Das heißt, wir fangen einfach mal an mit dem damaligen Kunstwerk, damals noch in Merane. Es gab da wirklich eine Besichtigung mit dem Bürgermeister der Stadt Merane und eben, ich glaube, damals sogar den Minister für Justiz in Sachsen, wo wir gedacht haben, ob wir überhaupt in diesen Raum reingehen, weil das war halt wirklich einfach was sehr, sehr Kritisches zum Thema Polizei. Also sprich, Polizei als Schweine dargestellt und nicht so schöne Sachen. Dachte ich, ist ja schon nicht so cool, das findet er bestimmt total kacke und dementsprechend dieses Projekt da. Am Ende hat der ein Selfie davon gemacht, mit dem Bürgermeister zusammen und man hat es im Internet gesehen.
Oh wow, krass.
Finde ich aber cool. Finde ich sehr gut, weil die Politiker haben die künstlerische Freiheit gewahrt und haben halt Humor.
Schon mal beruhigend.
Fand ich das sehr gut. Das Zweitere, das war Fluch und Segen zugleich. Es war wahr. Sprich, wir haben dort wirklich tonnenweise diesen Sand gehabt und haben dann einen riesigen Beach-Hip-Hop-Floor gehabt.
Welche Brache war das gleich nochmal?
Das war in Zwickau. Okay. Da hatten wir eine riesige Abendveranstaltung und hatten da dementsprechend auch sehr, sehr hohe Auflagen. Und das musste schon gut werden. Genau, und glücklicherweise ist das erste die Lüge, aber wir sind nur ganz, ganz, ganz knapp vorbeigeschrammt. Also es war wirklich so, dass damals der Andreas aus unserem Team, der viel für die Umsetzung auf dem Objekt zuständig ist, diese Person gefunden hat, die auch für uns nicht ansprechbar war. Da sollte ich dann da oben reinkrabbeln und wie ich meinen Kopf bei diesem kleinen Haus mit dem Flachdach unter oder in den Dachboden reingesteckt habe, hat er geschwitzt und es hat gestunken. Und diese Person war regungslos in diesem Schlafsack. Ich habe dann versucht, mich reinzukrabbeln, mit einem Stock da irgendwie rauszufinden, ob die Person sich bewegt. Das ist nicht der Fall gewesen.
Oh Gott.
Uff. Daraufhin haben wir die Polizei gerufen und haben gesagt, hier, wir haben einen leblosen Körper. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist ihre Aufgabe. Und die kam dann irgendwann und haben gesagt, das gucken wir uns nicht an, das ist uns zu eklig.
Was?
Wir haben dann den Krankenwagen gerufen,
wow.
Die halt den Tod feststellen müssen, dass es dann weitergeht. Der wollte da auch nicht reingehen.
Das wäre kaum zu glauben.
Hat dann wieder die Polizei hochgeschickt. Und die Person hat dann den Mumm gehabt, da richtig reinzuklettern und richtig zu rütteln an der Person, um rauszufinden, ob sie lebt oder nicht. Mhm. Und da ist der Bernd aufgewacht.
Von Bernd, ja, hat man Bernd, schon mal gehört.
Klingelt was.
Genau, also das war ein Obdachloser, der in dem Objekt gelebt hatte und es war halt mega heiß und er hat wahrscheinlich noch vom Vorabend seinen Rausch ausgeschlafen und war deswegen für uns nicht angreifbar, aber er ist dann irgendwann wieder ansprechbar geworden und hat uns eine Zeit lang begleitet. Ich denke, da werdet ihr noch mehr hören in den nächsten Storys.
Auf jeden Fall, das heben wir uns auf für die Folge 3, aber vorher kommt ja noch Folge 2, also bleibt gespannt. Da geht es dann um die hintergründige Planungsarbeit, das heißt, was alles gedacht werden muss, damit ein Festival stattfinden kann.
Na gut, Leute.
Outro hier einfügen.
Haut rein.